Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl.
Und einem Blutbuch, so heißt ein neuer, ein Debütroman aus der Schweiz, der schon im Manuskriptstadium preisgekrönt wurde mit einer Erzählfigur, die jede sexuelle Zuweisung Identität verweigert, so wie es Kim de l'Horizon tut, die Schreibfigur. Ein stilistisch wie inhaltlich faszinierendes Erzählexperiment ist dieser Roman. Gehen wir zusammen auf diese Reise mit Kim de l'Horizon im Gespräch gleich hier in der Lesart. Herzlich willkommen. Die Leser im Deutschlandfunk Kultur. Und jetzt zu einem Roman, der sich wie ein Blitzschlag liest. So beeindruckt hat die Jury der Jürgen-Pronto-Stiftung über Blutbuch geurteilt und gleich mit einem Förderpreis ausgezeichnet, als das Buch noch gar nicht fertig war. Nun können wir den Roman in Gänze lesen, geschrieben von Kim de l'Horizon aus der Schweiz. Wir sind mit ihm verbunden. Hallo und guten Tag. Willkommen im Deutschlandfunk Kultur. So, jetzt Kim. Hallo.
Hallo.
Was sind denn Truckli, Kim?
Truckli sind kleine Böckschen, kleine Schachtelchen.
Mit diesen Truckli sind wir nämlich schon bei einer zentralen Person ihres Romans, der Großmutter der Erzählfigur. Die beginnende Demenz der Oma wird dann zum Antrieb des Erzählens. Was ist diese Großmutter für eine Frau? Was ist sie für das Kind, wie sich diese Erzählinstanz im ersten Teil des Buches durchweg nennt?
Ja, die Großmutter ist eine unglaublich ambivalente Figur. Also einerseits fasziniert sie und zieht das Kind in Bann. Und andererseits ist sie auch ein Ungeheuer, ein Monster. Und das Kind hat unglaublich Angst vor ihr und hat das Gefühl, die Großmutter will das vereinnahmen, auffressen und sich in seinen Körper hineinbegeben.
Großmutter und Mutter sind dann auch im Roman groß mehr und mehr, also nach dem französischen Klang und diesem Doppelsinn von La Mer und Le Mer. Das ist das Poetische und natürlich auch das Bedrohliche, ne? Das Ertrinkens im Meer.
Genau. Also die beiden sind wirklich sehr starke Figuren. Mhm. Und das Kind muss sich an ihnen als Kind abarbeiten oder sich von ihnen eben kann sich nicht distanzieren von ihnen auch.
Sie beschreiben die beiden Frauen vor allem über ihre Körper. Zum Beispiel Großmeers Hände waren Tiere, die gierig Erdäpfel greifen, schälen und das Kind dann in einer fast übergriffigen Weise streicheln. Diese Körperlichkeit, die durchzieht den Roman. Warum ist sie Ihnen so wichtig?
Ja, ich glaube, dass wir sehr stark einfach Körper sind. Also ich bin da sehr stark beeinflusst auch von neomaterialistischen Feminismen, die eben sagen, wir sind durch und durch Körper. Alles an uns ist Körper, auch der Geist. Wie Sie schon auch eingehend erwähnt haben, ist aber die Körperlichkeit, die mir von der Gesellschaft angeboten wurde, das war immer so ein Entweder-Oder, also entweder Mann oder Frau sein und auch immer sehr stark ex negativo. Also wir sind nicht Tiere, wir sind nicht Pflanzen, wir sind Menschen. Und in diesem Roman ging es mir darum, durch den Text, durch das Erschreiben eines Textkörpers eben andere Wege zu finden, um ein Körper zu werden. Also für mich war das wirklich der Schreibprozess, eine Art von Metamorphose auch, um zu eben einer Art von Körperlichkeit zu finden, die sich nicht in diesem Schwarz-Weiß-Denken befindet und eben aus dem Entweder-Oder hinauskommt in ein Und.
Ihre Erzählfigur, die lebt in Zürich und fühlt sich in diesem non-binären Körper wohl, also verweigert jede Zuweisung von er und sie. Das tun auch Sie, Kim. Wir haben uns zwar verabredet, dass wir uns einfach so Kim und Joachim ansprechen auf diese Weise. Mhm. In dieser Sexualität nun, die er selbst schildert, oft in drastischen Szenen von homosexuellen Begegnungen, kommen eben auch diese Körperlichkeit der Erzählfigur zum Tragen, aber auch natürlich in Verbindung auch mit Großmutter und mehr. Wie kommen denn die eigentlich mit dieser entschiedenen Sexualität dieser Erzählinstanz zurecht?
Vielleicht da noch ein kurzer Nachtrag. Wenn Mensch sich als non-binär identifiziert, dann funktioniert auch eigentlich der Begriff Homosexualität nicht, weil Homosexualität und Heterosexualität funktionieren ja nur, wenn man an zwei Geschlechter glaubt. Und da ich mich außerhalb dieser Sexualität, dieser Identität identifiziere, greift für mich auch der Begriff Homosexualität nicht. Und das Buch war auch der Versuch, mich von einer im homosexuellen Sexualität abzugrenzen und auch einer spezifisch schwulen Sexualität, die in meinen Augen eben oft auch noch sehr stark auf Männlichkeit fokussiert ist und alles Weibliche nicht will und sogar auch diskriminiert in der eigenen Community.
Dann pardon für dieses Versehen, Ihre Erzählfigur hat eben durchaus eigentlich hauptsächlich im Roman Sex mit Männern. Aber kommen wir mal auf den Titel zu sprechen, Kim. Ihr Buch heißt ja Blutbuch und ist auch eine Suche nach der nicht tradierten weiblichen Blutslinie der Erzählfigur. Aber gleichzeitig geht es auch um eine Blutbuche. Ja, also eine Buche mit den tiefroten Blättern. Sie ist einmal ein ganz realer Baum, auf den das Kind klettert und der später vom Fenster des Arbeitszimmers in Zürich steht. Symbolisch ist aber die Blutbuche aber auch eng so mit dem Schreiben und der sexuellen Entwicklung des Kindes verbunden. Wie denn?
Ja, genau, also die Blutbuche, wie Sie gesagt haben, ist ein Motiv, das auf sehr verschiedenen Ebenen funktioniert. Es ist auch der Baum im Zentrum des Gartens, das der Urgroßvater für die Großmutter zu ihrer Geburt gepflanzt hat. Also es ist auch hier wieder sehr stark verbunden mit der Großmutter. Und das Kind wendet sich dann auch oft dem Baum zu, weil es sich bei den Menschen nicht wohlfühlt und weil die Menschen eben so bedrohlich sind. Und der Baum ist einerseits so Sehnsuchtslebewesen, aber er stößt sich selbst auch in das Kind hinein. Und es gibt so eine Vermischung. Und das war mir auch wichtig, dass ich die Ansicht habe, dass alle Körper sich ständig auch miteinander vermischen und dass wir vom Ich und vom Du gar nicht so stark trennen können, dass wir alle wirklich miteinander verbunden sind und ineinander hineinwurzeln.
Die Blutbuche ist aber nicht nur Symbol und Metapher, sondern sie integrieren nun auch eine ja geradezu wissenschaftlich akribische Recherche über Botanik, die Etymologie, die Kultur der Blutbuche in ihren Roman. Wie ist das zu verstehen, auch im Kontext gerade des Schreibens?
Genau, also das ist einerseits der Versuch der erwachsenen Schreibinstanz der Großmutter, der Großmär näher zu kommen, weil es eben der Baum der Großmutter ist. Es ist aber auch quasi der erste Familienbaum. Also im Buch geht es zuerst dann um die Recherche nach der Blutbuche und es ist immer auch die Frage, was uns geprägt hat, was uns prägt. Und da ist eben die Geschichte der Blutbuche, wie sie quasi von einem natürlichen Vorkommen aus dann von Königen erstmal in die Gärten gepflanzt wurde und dann in diesem Trickle-Down-Effekt in immer ärmere Gesellschaftsschichten runterkam und dann auch sogar von den Nationalsozialisten eben auch instrumentalisiert wurde. Das ist einerseits eben der erste Familienbaum und dann, wie Sie auch schon erwähnt haben, das ist quasi die Vorarbeit der Erzählfigur, um dann zum eigentlichen Familienbaum, also zur Blutlinie der Mütter zu kommen.
Von der Romantechnik her gesehen ist das natürlich so eine essayistische Struktur, die auch in dem Roman Platz hat. Ihr Roman ist ja keine klassisch linear erzählte Familienerzählung, sondern hat so eine hybride Form aus Erinnerungsfragmenten, inneren Dialogen, Monologen, Gedichten, auch Aufzählung, Zitaten, auch ganz viel. Diese fragmentarische Form scheint Ihnen sehr, sehr wichtig und entscheidend zu sein fürs Erzählen, oder?
Ja, das war mir sehr wichtig, da eine Form zu finden, die ja nicht in dieser klassischen linearen Form erzählt, weil eben sollte ein queerer Text sein und eine queere Textkörperlichkeit eben auch bewerkstelligen. Und queere Körper wachsen eben nicht linear auf. Also viele von uns haben so zyklische, wiederholte, spiralförmige Entwicklungen, dass wir eben erstmal in einer, sag ich, hetero-cis Körperlichkeit aufwachsen und dann uns in verschiedenen Anläufen davon entfernen. Und das war mir auch wichtig, diese Entwicklung formal abbilden zu können, dass es ein Suchprozess ist, dass der Text die Gattung sprengt und neu sucht und dass es auch eben eine körperliche Gattungssprengung ist.
Nun ist Blutbuch Ihr erstes Debüt und man interessiert sich natürlich sofort für die schreibende Figur, die dahinter steckt. Man weiß nicht viel über Sie und auch Ihr Verlag verschickt kaum biografisches, verlässliches Material. Es steht da nur, Sie hätten genug vom Ich, Kim. Aber dann lesen wir einen Roman, in dem es hauptsächlich wirklich darum geht, ein Ich, eine eigene Identität zu finden. Sie haben vorhin es auch gesagt, für Sie war selbst ein großer Prozess. Haben Sie durch dieses Buch zu einem neuen Ich gefunden?
Ich würde sagen, verschiedenen Ichs gefunden, die ich auch versucht habe, eben in diesen verschiedenen Teilen Ich werden zu lassen und dann aber auch wieder davon wegströmen zu lassen. Also es ging mir um eine flüssige Form des Schreibens. Ich nenne das Écriture fluide. Dass es eben nicht findet, sondern weiterströmt. Und natürlich ist es im gewissen Sinne auch eine Heldinnenreise, aber die Heldinnenreise geht weiter und ich schreibe weiter. Und genau, wie Sie sagen, zentral für mich, dass ich nicht etwas finde, sondern auf einer Fluchtlinie bin, aus den Zentren des Machts, aus den fixierten Kategorien hinaus. Und mich nicht ausruhe, sondern immer weiter suche.
Dankeschön. Kim de Lorison für dieses Gespräch hier im Deutschlandfunk Kultur.
Vielen Dank Ihnen.
Und Blutbuch, der Roman, ist im Dumont Verlag veröffentlicht mit 336 Seiten für 24 Euro. Und nun wieder ein neuer, der nächste Klassiker in unserer Sommerreihe mit epochalen Romanen jüngerer Zeit. Heute stellt Ihnen unser Kollege Frank Meyer Franziska Linkerhand vor, den voluminösen Roman von Brigitte Reimann, der Schriftstellerin aus der DDR. Das Buch wurde Lebens- und Hauptwerk für sie. Die Veröffentlichung selbst hat sie nicht mehr erlebt. Sie starb ein Jahr zuvor, 1973, wurde nur 39 Jahre alt. Heute zählt sie zu den bedeutendsten Autorinnen Deutschlands. Es gibt Gedenkstätten, Straßen sind nach ihr benannt. Viele Schriftstellerkolleginnen und Kollegen zollen ihr Respekt und Tribut. Wie wir gleich hören werden, wir reihen uns gern ein.
Sommerklassiker. Franziska Linkerhand. Von Brigitte Reimann.
The number 1 of all the wonderful writing ladies, Brigitte Reimann.
So jubelt der Schriftsteller Clemens Meyer in einer Poetikvorlesung aus dem Jahr 2015. Und er gibt zu:
Aber wenn ich sie lese, die Franziska Linkerhand, bin ich nur sprachlos. Verfallen bin ich ihr und ihrer Sprache.
Man kann oder man muss dem Roman Franziska Linkerhand bis heute verfallen, weil Brigitte Reimann hier so lebendig und sinnlich geschrieben hat. 1974 wurde das Buch veröffentlicht, gleichzeitig im Osten und im Westen Deutschlands. Mit diesem Roman hatte Brigitte Reimann endlich einen Stil gefunden für ihr wildes Temperament, mit atemlos voranstürmenden Sätzen, einer Flut von Alltagsbeobachtungen, mit jeder Menge leuchtender Momente voller Sehnsucht nach Berührungen. In dem Buch steckt viel Unbedingtheit, viel existenzieller Ernst, aber es wird auch immer wieder komisch.
Der Taximann besah sich wohlgefällig den fremden Vogel, rührte aber keinen Finger, als sie die Koffer in den Wagen wuchtete. Er lehnte sich in seinem Sitz zurück. Schwer, hm? Leichenteile, sagte Franziska.
Der Roman ist ein 600-seitiger Briefmonolog. Franziska Linkerhand schreibt an ihren geliebten Ben. Sie spricht ein Du an, berichtet, kommentiert, feiert, flucht und fragt.
Ach Ben, Ben, wo bist du vor einem Jahr gewesen? Wo vor 3 Jahren? Welche Straßen bist du gegangen? In welchen Flüssen hast du gebadet? Mit welchen Frauen geschlafen?
Franziska Linkerhand erzählt die Geschichte einer jungen Architektin aus bürgerlicher Familie. Sie nimmt in der DDR der 60er Jahre an einem sozialen Großversuch teil, dem Neubau einer ganzen Stadt. Brigitte Reimann hat sich diese Wirklichkeit selbst zugemutet. Sie ist 1960 nach Hoyerswerda gezogen, um dort im Braunkohlekombinat Schwarze Pumpe zu arbeiten und den Aufbau der Stadt zu beobachten. In ihren ersten Erzählungen hatte Brigitte Reimann noch mit anteilnehmendem Optimismus auf das sozialistische Gesellschaftsexperiment geblickt. Je länger sie an ihrem Linkerhand-Roman schrieb, am Ende waren es 10 Jahre, desto mehr wurde das Buch zur widerspenstigen Darstellung von Desillusionierung und Enttäuschung.
Ich hasste die Monotonie der Blöcke und Straßen und die jahrelang ungepflasterten Plätze, die im Herbst verschlammten und sommers Sandfahnen schleppten im böigen Wind.
Wenige Romane erzählen eine Frauenfigur so stark über ihre Arbeit und noch weniger über einen Beruf, der so eng mit dem Gesellschaftsprojekt seiner Zeit verbunden ist. Franziska Linkerhand ist ein Roman aus der Arbeitswelt und gleichzeitig ein elektrisierender Liebesroman. Die anspruchsvolle Franziska liebt den abgestraften und in die Produktion abgeschobenen intellektuellen Ben. Brigitte Reimann porträtiert mit ihr eine Frau, die selbstbewusst ihrem Begehren folgt und ihren eigenen Raum verteidigt.
Dabei wäre ich erst recht verletzt, jedenfalls gestört, wenn du kämst, rücksichtslos, wie nur ein Mann es fertigbringt, der die Arbeit einer Frau nicht ernst nimmt wie seine eigene, offene Arme und eine glückliche Miene erwartet und mich durch seine Erwartung verpflichtet, die Glücksmiene zu zeigen. Während ich über die Suizidziffern in Wohnsiedlungen nachdenke, aber natürlich kann ich dir nicht gerade jetzt ein Gespräch über Selbstmorde zumuten, über Fenstersturz, Gashahn, Schlaftabletten.
In der DDR war Franziska Linkerhand ungemein wichtig für alle kritischen Geister, obwohl der Roman in der Erstausgabe 1974 entschärft wurde, politisch und genauso beim ungewohnt offenen Schreiben über Sex.
Mein erstes und einziges anständiges Buch. Das muss also fertig werden, um jeden Preis.
Brigitte Reimann ist bei der Arbeit am letzten Kapitel gestorben. Im Februar 1973, da war sie erst 39 Jahre alt. Das Buch ist Fragment geblieben. Erst seit 1998 gibt es eine unzensierte Ausgabe dieses Romans, der einen bis heute ganz unmittelbar trifft.
Unsere Sommerreihe Neue Klassiker hier in der Lesart und im Deutschlandfunk und auch gesammelt in der DLF-Audiothek. Heute hat uns Frank Meyer Franziska Linkerhand in Erinnerung gebracht, den Roman von Brigitte Reimann. Im Aufbau Verlag gibt es eine Taschenbuchausgabe mit 46 Seiten für rund 13 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Und mit einem Ausflug zu Rebellinnen der wilden 20er Jahre jetzt, so der Untertitel zu dem Buch Die Flapper, geschrieben von Judith Mackerel, der britischen Theater- und Tanzkritikerin des Guardian, sehr bekannt in ihrem Land. Unser Kritiker im Studio ist Thomas Gross. Immer wenn es um die populäre Kultur der 1920er Jahre geht, Herr Gross, da kommen die Flapper regelmäßig prominent ins Bild. Was waren sie nochmal? Wie sahen sie aus?
Also phänotypisch handelt es sich beim Flapper um Frauen, die ihre hedonistische Gesinnung vor sich hertragen, indem sie beispielsweise rauchen, trinken, überhaupt sich in der Öffentlichkeit bemerkbar machen, Kurzhaarfrisuren tragen, mit Zigarettenspitzen auftreten, ganz wichtiges Accessoire auch. Etwas abstrakter gesprochen ist der Flapper ein Sozialtypus der 20er Jahre, der da ganz neu auftritt, und der Hintergrund ist letztlich in Kürze der, dass die viele Männer im Ersten Weltkrieg geblieben sind, dass die Frauen in Arbeitspositionen vorgedrungen sind und sich dann dort auch bemerkbar machen und entsprechenden Glamour austragen. Und es ist so, dass das Phänomen unterschiedlich genannt wurde. In Frankreich waren es die Garçons. In Deutschland hat man von neuen Frauen gesprochen. Und im anglo-sächsischen Sprachraum waren es eben die Flapper.
Man hat bis heute sozusagen es auch als eine feministische Rebellion interpretiert. Wie baut Judith Mackerel nun ihr Buch auf? Jetzt als klassische Kulturgeschichte, als Porträt auch der berühmten Protagonistinnen auch, die sie ergab?
Ja, man müsste, also beim Stichwort Feminismus müsste man vielleicht noch einfügen, es war eher eine individuelle Revolte, ne? Also es hatte nichts mit einer politischen Bewegung zu tun im Sinne der Suffragetten oder so, ne? Also es war schon auch konsumistisch geprägt, und heute würde man vielleicht von Empowerment sprechen. Aber zum Aufbau ist es so, dass das quasi sechs aneinandergehängte Biografien letztlich sind, ja. Also da gibt es zwar eine Klammer im Vorwort, wo ein bisschen was zu den Hintergründen gesagt wird, ansonsten ist aber der Gestus durchaus erzählend, ja.
Und wer sind diese sechs?
Das sind relativ prominente Frauen der 20er Jahre. Das ist einmal Josephine Baker, die zwar aus einem gänzlich anderen Hintergrund kommt als die meisten, nämlich aus dem Ghetto von St. Louis. Dann ist es Tallulah Bankhead, eine Südstaatenschönheit. Zwei Aristokratinnen aus England, Nancy Cunard und Diana Cooper und Tallulah Bankhead und nein, Tamara Delempicka, nicht zu vergessen. Eine polnisch-russische Gräfin, die in Paris als Malerin reüssiert hat.
Josephine Baker, sagt man natürlich sofort, ja, die kennt man, die anderen jetzt nicht. Was ist das dann, war dann für ein Buch entstanden? Also ich hätte jetzt auch gedacht, dass das ein Buch ist, mit wo man die Hintergründe, die sozialen wie intellektuellen, dieses Phänomens zur Sprache kommen als eine Analyse. Jetzt sagen Sie, Thomas Gross, es sind einfach 6 Essays zusammen. Ergeben Sie 700 Seiten, ist ja ein massives Werk.
600 Seiten, ein bisschen weniger sind
es. Bisschen weniger,
ja. Mit Anhang 620, ja.
Mhm, okay,
aber immerhin natürlich ein dicker Schinken, ja. Ja, also ein Essay ist das nicht. Es ist, es wird mit den Methoden des 19. Jahrhunderts operiert, erzählerisch, ja. Also es sind episch angelegte Einzelporträts, die dann wieder unterbrochen werden, wieder aufgenommen werden. Aber es hat also nichts mit einem irgendwie experimentellen Zugang zu tun. Es ist auch so ein bisschen küchenpsychologisch, könnte man sagen. Also sie kann immer in ihre Figuren hineinschauen und von experimentell kann keine Spur sein, keine Rede sein.
Aber liest sich's denn nicht? Ich meine, wie ist der Zufall? Wolter hat gestern hier in der Lesart unser Buchhändler Frank Menden von diesem Buch geschwärmt und Sie scheinen irgendwie nicht recht überzeugt zu sein, Herr Gross.
Ja, es kommt so ein bisschen drauf an, was man erwartet. Der Buchhändler möchte seine Bücher verkaufen, das ist ja auch sein gutes Recht. Und süffig liest sich das irgendwie schon, ja. Also, wenn man einen guten Unterhaltungsroman haben möchte, der sich an Personen orientiert und biografisch verfährt, dann liegt man ganz gut mit diesem Buch. Wenn man sich aber was über die Hintergründe erwartet, wie waren jetzt wirklich die 20er, oder wenn man sich gar eine Aktualisierung erwartet, also was bedeutete es in den 20er Jahren, auf Empowerment zu setzen, auch wenn man es damals noch nicht genannt hat, wie stark ist das auch in den Konsumismus verstrickt. Wenn man sich das erwartet, dann fährt man nicht so gut mit dem Buch.
Judith Mackerel, Die Flapper, Rebellinnen der wilden 20er Jahre. Jetzt auf deutschem Inselverlag mit 700 Seiten habe ich irgendwo auch bei Amazon gelesen. Jetzt sind es halt nur 620, auch schön. Für 28 Euro übersetzt haben Susanne Hornfeck und Viola Siegemund. Uns hat Thomas Gross das Buch vorgestellt. Besten Dank Ihnen. Nachzuhören, nachzulesen, alles auch online unter www.deutschlandfunkkultur.de. Jetzt mit unserer hauseigenen Buchempfehlungsliste. Jeden Monat veröffentlichen wir eine Auswahl mit Lieblingsbüchern der Lesart-Redaktion. Gerade ist die Liste neu erschienen. Steht auf unserer Website: Ein Oktoberkind, ein Coming-of-Age-Roman aus Spanien und eine literarische Selbstermächtigung. Davon handeln 3 der Bücher, für die sich Stefanie von Oppen und Miriam C. mitentschieden haben aus unserer Redaktion. Sie sind beide im Studio. Was ist es denn, Miriam, diesen Monat für eine Mischung? Worauf haben Sie den Akzent, den Fokus gelegt?
Die Buchempfehlungen, die wir jetzt für den August zusammengestellt haben, die stehen noch ganz im Zeichen von dem Sommerurlaub. Für viele bedeutet es ja auch Zeit zum Lesen, Zeit zum Reisen. Und deshalb haben wir eine sehr internationale Liste gemacht in diesem Monat. Da kommen die Bücher aus Schweden, aus Dänemark oder von der Insel Teneriffa. Das sind ja alles auch beliebte Urlaubsziele der Deutschen. Und man kann die Bücher dann also entweder in die entsprechende Urlaubsregion mitnehmen oder, wenn man dieses Jahr Urlaub zu Hause macht, kann man mit der Lektüre zumindest eine literarische Europareise machen.
Gehen wir in den Norden, nach Skandinavien, mit dem Oktoberkind von Linda Boström Knausgård. Steht auf Ihrer Liste, Stefanie, und auch wenn es genau das ist, dem die Autorin entrinnen möchte, ja, sie ist die Frau vom berühmten Karl Ove. Wenn das Buch auf der Empfehlungsliste steht, ist es aber ja anscheinend oder offensichtlich gelungen, aus diesem großen Schatten herauszutreten.
Ja, das kann man wohl sagen. Sie erzählt da ziemlich schonungslos von ihren schweren Depressionen und von ihren Klinikaufenthalten, von den Elektroschocks, die sie da bekommen hat. Sie geht zurück in die schwierige Kindheit und erzählt vom Auseinanderfallen ihrer eigenen, immerhin 6-köpfigen Familie. Das heißt, sie schreibt tatsächlich auch autofiktional wie ihr Mann, aber lange nicht so detailverliebt und in relativ kurzen und prägnanten Sätzen. Und dabei entwickelt sie einen so ganz eigenen, einfühlsamen, ja liebevollen, manchmal auch durchaus humorvollen Ton, trotz der schrecklichen Dinge, von denen sie da erzählt. Und dieser Ton, der hat einen unglaublichen Sog. Und wie gesagt, also obwohl es traurige Themen sind, die sie da abhandelt, ist es ein wirklich wunderschönes Buch.
Wie kommt denn der Ex-Gatte Karl-Ove Knausgard in diesem Buch weg? Verändert es auch den Blick auf seine Bücher?
Ja, auf jeden Fall. Zumindest wer noch nicht wusste, dass er im Prinzip seine eigene Familie, sein eigenes Familienleben total ausgebeutet hat und eben seine Frau oft genug sich wirklich so gar nicht von ihm richtig erkannt, gesehen und beschrieben fühlte in seinen Romanen, dem wird es dann spätestens bewusst und der oder die hat dann auch, versteht dann auch, dass sie wirklich immer in seinem Schatten gestanden hat und das ärgert einen geradezu. Und da gibt es auch eine gewisse Parallelität. Also sie ist ja in einer Klinik in diesem Buch, die sie auch Fabrik nennt und auch da wird sie quasi zum Objekt, also zum Objekt, das sie auch jahrelang von diesem Schriftsteller war. Und trotzdem zeugt dieser Roman auch von einem großen Respekt für ihren Mann, muss man sagen. Und paradoxerweise ist es auch eine Liebeserklärung an Karl-Ove Knausgard.
Kommen wir zum Roman aus Spanien, so forsch, so furchtlos heißt dieser Roman von Andrea Abreu. Eine Geschichte übers Aufwachsen, von denen gibt es natürlich sehr, sehr viele. Miriam C., was macht ihn denn besonders?
Ja, das stimmt, aber mich hat wirklich dieses Setting des Romans fasziniert. Der spielt nämlich auf Teneriffa, aber jetzt nicht das schöne Teneriffa mit den Stränden, was man vielleicht auch als Touristin schon mal besucht hat, sondern die Geschichte spielt in einem abgelegenen Bergdorf im Norden der Insel und da wohnen eigentlich nur alte Menschen und Kinder. Die Erwachsenen, die sind nämlich alle arbeiten über den Sommer, die putzen Hotels, die putzen Pools oder sind auf irgendwelchen Baustellen und bauen neue Hotels. Und für die zwei Mädchen, die dann die Hauptfiguren in diesem Roman sind, für die bedeutet das eine unglaubliche Freiheit. Also die streuen da rum durch Gärten, durch den Wald, die haben Flohbisse, die pulen sich so die Unterhose aus der Po-Ritze. Also wie so zwei verwilderte Kätzchen sind die da eigentlich. Und in dem Sommer, von dem wir dann da lesen, da entdecken die beiden auch ihre Sexualität, ihren Körper. Und da gibt es dann so sehr intime Szenen und in der Mischung so mit diesen sehr vulgären Szenen auch, die es dann gibt, hat mich das wirklich mitgerissen, dieser Roman.
Ich meine, solche Herkunftsromane, die basieren ja oft auf Erfahrungen, die die Autorin oder Autoren selbst gemacht haben. Ist das ja auch so?
Ja, auf jeden Fall. Die Autorin Andrea Abreu, die ist selbst in so einem Bergdorf eben im Norden der Insel aufgewachsen, wo der Roman auch spielt. Und für die Menschen aus diesen Bergdörfern, da gibt es in Spanien immer noch den etwas abfälligen Begriff Mago, bedeutet wörtlich übersetzt eigentlich nur Zauberer, aber das kommt aus der Kolonialzeit und leitet sich ab von Magek, das ist der Sonnengott der Gauchen, also der UreinwohnerInnen von den Kanarischen Inseln und den sollen die eben anbeten, weil die vermeintlich so rückständig und unzivilisiert sind. Und diese Vorurteile, was ja eigentlich soziale Ungleichheiten in Spanien abbildet, die thematisiert Andrea Abreu hier auch sprachlich in dem Roman, also im Original ist das nicht in Hochspanisch geschrieben, sondern in so einer Umgangssprache und auch in der deutschen Übersetzung von Christiane Quandt, kann man das immer wieder nachvollziehen. Also man lernt in diesem Roman, so forsch, so furchtlos von Andrea Abreu, auch wirklich eine ganze Menge über die Geschichte und über die Kultur dieser Insel.
Von Skandinavien über Spanien. Jetzt denkt man, wir kommen nach Frankreich mit Tour de Chambre, aber nichts da. Es ist ein Roman von der dänischen Autorin Tine Höök, Stefanie von Oppen. Warum dieser französische Titel und was ist das für ein Buch?
Ja, die Lösung, die habe ich selber nicht gefunden, warum es jetzt unbedingt Tour de Chambre heißen muss. Also Zimmertour klingt wahrscheinlich einfach zu banal. Auf jeden Fall ist eine Tour de Chambre eine Partytradition in dänischen Studentenwohnheimen und da richtet also jeder Bewohner, jede Bewohnerin ihr Zimmer auf ganz besondere Weise her und bietet da auch irgendwas Besonderes an. Und die ganze Bewohnerschaft in diesem Studentinnenwohnheim zieht also eine ganze Nacht von Zimmer und Zimmer, hat viel Spaß dabei. Und in diesem Falle geht es tatsächlich auch um eine Tour de Chambre, die 10 Jahre zuvor stattgefunden hat und bei der ein Student ums Leben gekommen ist. Also ein guter Freund von der Erzählerin und ihrer Freundin, um die es in diesem Buch ganz viel geht. Und nun sind sie beide eingeladen zu einer Gedenkveranstaltung an diesen Verstorbenen, eben wieder in diesem Studentenwohnheim. Und da erinnern sie sich zurück.
Was ist denn an diesem Roman dann so außergewöhnlich, dass sie es also unseren Hörer und Hörerinnen so ans Herz legen?
Also das Besondere ist, dass auf jeder Seite dieses Romans immer nur ein paar Sätze stehen. Also es sind eigentlich Kurznachrichten, die da hin und her gehen. Und das ist wirklich unglaublich. Ich habe im ersten Moment gedacht, als ich das sah, oh Gott, was ist denn das für ein Roman, wenn da einfach nur immer teilweise nur 2 oder 3 Sätze auf einer Seite zu finden sind. Aber Es ist wirklich großartig, wie die Tine Hoeg ja so eine Art Stream of Consciousness entfaltet. Also zeitlich und thematisch geht es hin und her und vor und zurück. Und es geht um ihre besondere, um eben die Ich-Erzählerin und deren Freundin, die beide eben auch gute Freundinnen von diesem verstorbenen August waren. Und dann geht es eben, aber auch es geht, die Ich-Erzählerin schreibt auch gerade einen Roman. Und dann ist die eine ist auch Mutter. Und es geht also um Schreiben, um Kunst, um Mutterschaft, um Liebe, um Eifersucht, um Verrat und natürlich auch um den Tod. Und am Ende dieser luftigen, aber faszinierenden 300 Seiten fragt man sich, warum andere für diesen emotionalen Effekt eigentlich 1000 eng beschriebene Seiten brauchen.
Ich versuche mir das gerade vorzustellen, 2-3 Sätze auf einer Seite, aber hört sich auch faszinierend an. Dankeschön, Stefanie von Oppen und Miriam C. über unsere Lesart-Literatur-Bestenliste für den Monat August. Im Netz finden Sie sie mit allen Titeln unter www.deutschlandfunkkultur.de.